Jagoda Marinic ist 1977 in Waiblingen bei Stuttgart geboren worden. Ihre Familie stammt aus Dalmatien. Jedes Jahr fuhr sie als Kind dorthin. In Dalmatien nannte man solche wie sie die Jugoschwaben. Mittlerweile ist Jagoda Marinic in der Welt herumgekommen, hat auch in Berlin und in den USA gelebt und wohnt seit vielen Jahren in Heidelberg, hat dort Politik, Anglistik und Germanistik studiert. Über alles, was sie so erlebt und was sie bewegt, schreibt Jagoda Marinic. Aber sie ist auch politisch aktiv, mischt sich in öffentliche Debatten ein und in Heidelberg leitet sie das interkulturelle Zentrum. Jagoda Marinic. Jagoda ist so ein klangvoller Name und ich habe gehört, das hieße Erdbeere. Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Wie kamen denn Ihre Eltern auf den schönen Namen?
Ich glaube, mein Vater wollte, dass ich nach etwas benannt werde, das er sehr liebt. Es ist bei uns auch ein üblicher Name, allerdings gar nicht mehr in meiner Generation und war Wunsch meiner Eltern, meines Vaters vor allem. Ja, es war immer besonders schön, wenn er dann im Sommer immer Erdbeeren anpflanzt und es diese Erdbeergeschichten zwischen uns gibt.
Sie haben ja ganz früh angefangen zu schreiben, denn mit 21 kam schon Ihr Buch Eigentlich ein Heiratsantrag bei Surkamp heraus und erregte gleich Aufsehen. Wie fühlt man sich als so junger Mensch, gleich bei Surkamp verlegt zu werden?
Ja, man fühlt sich so, dass man es damals zum Glück nicht wirklich kapiert. Ich habe das eigentlich erst 10 Jahre später verstanden, was da passiert ist. Die haben es ja nicht nur verlegt, die haben ihr Programm damit eröffnet. Das heißt, ich kam als erster deutschsprachiger Titel direkt neben Mario Vargas Llosa, also direkt hinter ihm, war dann mit Rainer Weiß, meinem Entdecker und unserer Surkamp-Pressechefin in Koblenz. Wir haben eine Hörkassette eingesprochen und es hatte damals eine unglaublich schöne, fast naive Selbstverständlichkeit für mich. War aber etwas sehr Besonderes und Großes, was ich erst so rückwirkend, wenn ich jetzt schaue, wie sich mein Leben entwickelt hat, vielleicht verstanden habe. Ich war zum Glück vielleicht unbedarft, sonst wäre ich diesen Weg gar nicht gegangen, weil er mich erschrocken hätte.
Für Die Namenlosen, Ihren ersten Roman, wurden Sie mit 24 Jahren für den Bachmann-Preis nominiert. Später gab es noch den Preis der Baden-Württembergischen Kunststiftung und den Grimmelshausen-Förderpreis. Ihr Talent wurde also ziemlich früh wahrgenommen. Das ist natürlich großartig, aber sicher auch belastend, so früh so steil zu starten. Viele Künstler, die ja mit ihrem ersten Werk Erfolg hatten, hatten dann wirklich auch psychische Probleme, ihr zweites Buch oder ihren zweiten Film auf den Weg zu bringen. Wie war das denn bei Ihnen?
Also mein Vorteil im Umgang mit psychischen Problemen ist, dass ich sie nie als solche wahrnehmen möchte oder tue. Und das heißt, ich kann so Sachen gut von mir wegschieben. Also ich wollte mir das Schreiben nicht nehmen lassen. Das war mir das Wichtigste. Ich habe auch gesagt, im Notfall veröffentliche ich es halt nicht. Es war dann so, dass ich auch zu Surkamp gesagt habe, ich gehe jetzt mal nach Kroatien, ich muss hier raus. Ich habe ein Stipendium von der Kunststiftung Baden-Württemberg. Ich will jetzt mal auf Spurensuche meiner Eltern. Ich bin nach Zagreb, habe dann dort die Stadt erkundet, bin nach Dalmatien und habe eher so gesucht, was sind eigentlich die Erfahrungen, die ich will, was ist der Ort, von dem aus ich schreibe, wo in dieser Welt bin ich überhaupt verortet, um von ihr aus schreiben zu können und wusste, der Fokus liegt für mich beim Schreiben und wenn es dann auch zu lange dauert und nichts mehr würde, wäre es irgendwie auch okay. Also ich habe das versucht, mir wegzudrehen. Ich habe das gedacht, nee, das erste war eben eine Chance, ein Glückstreffer, aber er verpflichtet mich ja nicht. Also wenn mein Weg eben ein anderer sein sollte, dann wird sich das zeigen. Und dann habe ich auch zu Ende studiert, ich habe mein Studium gemacht, ich habe auch an der Schule angefangen, mein Praktikum zu absolvieren, alles, was man tun musste. Und ich wusste eigentlich,
Um Lehrerin zu werden,
ja. Und ich wusste, ich will aber eigentlich schreiben, aber ich wollte es nicht so sehr wollen, dass es mich belasten würde, wenn ich es dann nicht werden könnte oder tun könnte. Und habe mir immer so kleine Austrittskarten gelassen. Und dadurch aber das Schreiben für mich gerettet.
Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Haben Sie von Anfang an als kleines Kind schon Geschichten erfunden? Ich glaube, in Geschichten, die Sie aufgeschrieben haben, ist mal die Rede von einem kleinen Mädchen, von dem gab es nur ein Bild und das sitzt im Kindergarten in der Bücherecke. Waren Sie das?
Ich war schon wahnsinnig bücherverrückt. Ich wollte in diese Bücherecke. Ich wollte gar nicht so stark und so sehr mit den anderen spielen. Und ich glaube, dass diese Liebe zu Büchern und was dann letztlich darin zu finden ist, nämlich eine andere Welt, eine Gegenwelt, etwas zusätzlich zu dieser Welt, etwas, was wir mit dieser gar nichts zu tun haben muss. Ich habe als Schulmädchen dann auch Bücher abgeschrieben. Also ich bekam dann irgendwo, habe ein Buch gesehen, habe dann ein Blindband gekauft, also ein leeres Buch und habe dieses Buch dann abgeschrieben. Ich habe dann ein anderes abgeschrieben, damit ich eben auch ein Buch geschrieben hatte. Und ich habe Kisten Tagebücher zu Hause. Es war schon so, dass das Schreiben immer Teil von mir war, aber ich habe es nie als Schreiben gedacht. Ich habe nicht gedacht, ich schreibe. Es war eine Beschäftigung wie jede andere auch.
Richtig mit der Hand abgeschrieben?
Ich habe mit der Hand Bücher abgeschrieben.
Und auswendig gelernt?
Auswendig gelernt habe ich sie auch alle, ja. Also ich war die ganze, ich habe auch im Fernsehen, habe ich, wenn Sendungen liefen, ich habe das dann parallel übersetzt. Also ich habe das auf Kassette aufgenommen, weil wir mussten in der Schule, gab es mal die Aufgabe, Wetterberichte aufzunehmen mit der Kassette. Dann dachte ich, dann kann ich alles andere doch auch aufnehmen. Videorekorder war ja noch nicht so üblich. Und ich habe dann diese Sendungen auf Kassette aufgenommen und habe die nachher auch alle abgeschrieben. Und dann die ins Englische übersetzt. Als ich dann in der 5. Klasse Englisch konnte und es gab Videos, habe ich das ins Englische übersetzt. Also ich war auf irgendeine Art immer mit Sprache und diese, wie man diese Welt ausdrückt und wie man sie dann in anderen Sprachen ausdrückt, beschäftigt.
In Ihrem Buch Restaurant Dalmatia erzählen Sie im Rückblick von der Kindheit Ihrer Figur Mia, in Berlin-Wedding allerdings. Mia wurde Balkanratte dort genannt, ja, in der Schule. Und sie haderte sehr mit ihrer kroatischen Herkunft, mochte ihre Eltern zum Teil gar nicht, weil die ihr zu kroatisch erschienen und Cevapcici aßen und so weiter. Wie erging es Ihnen denn in der Kleinstadt Waiblingen?
Mia war nicht wie ich. Ich habe das immer eher als etwas Schönes empfunden für mich. Aber es ist für die meisten Menschen ja nicht immer so. Mir war mir wichtig, dass sie diese Konflikte in sich kennt. Ich hatte damit eigentlich meistens einen sehr selbstbewussten Umgang. Ich wusste, ich finde, meine Eltern haben ein zweites Land, ich habe eine zweite Sprache und ich war immer bedacht darauf, dass man mir das nicht als Defizit auslegt. Also ich wollte nie, dass mir einer das Gefühl gibt, dieses Land ist irgendwie ein Defizit, wo ich immer dachte, es ist einfach ein was ich noch habe und du halt nicht kennst. Und umgekehrt weiß ich, dass aber sehr viele Kinder in, vor allem in Schulen, das anders erleben, weil ja in Schulen hauptsächlich dann Deutsch gesprochen wird oder die eigene Kultur dann keine Rolle spielte. Und viele fingen an, sich dafür zu schämen oder für auch so einen Assimilationsprozess irgendwie durchzumachen, wo ich fand, warum ist das jetzt alles so weit weg? Warum schämt man sich irgendwann für die Eltern, die das alles erkämpft haben? Bei mir war das das Gegenteil, aber ich wollte in mir, sagen wir mal, diese eher prototypische Erfahrung von sehr vielen, die denken, wenn ich mich hier gut eingliedern muss, dann ist es oft ein Entweder-Oder, was ich halt nie so wahrgenommen habe. Ich dachte immer, gerade Deutschland probiert doch so viele Dinge auch zu verstehen. Warum soll es dann bei Einwanderern ein Defizit sein, wo es für Deutsche immer macht doch Auslanderfahrungen, Auslandserfahrungen, sei doch mehrsprachig. Also eigentlich die Werte, die kulturellen, die wir in der Gesellschaft haben, passen sehr gut zu solchen Biografien. Nur bei Einwanderungsbiografien hat man sie als Defizite markiert. Also irgendwie war da ein zu viel an Kultur, was normalerweise nicht üblich ist. Und ich wollte das für mich nie haben.
Haben Ihre Eltern Sie Deutsche sein lassen?
Also in der ersten Generation Einwanderer war das ja nicht Thema. Also die waren ja ganz klar Gastarbeiter und Gäste und als solche auch in diesem Land provisorisch mit dem Ziel, nach Hause zu gehen, mit dem Ziel, dort zu leben mit der ganzen Familie. Es stand nie zur Debatte, ob wir alle Deutsche wären. Auch ich nicht. Ich war ja Bildungsinländerin, gibt ja dieses schöne Wortungetüm, mit dem ich hier an der Uni ankam und ich musste ins Akademische Auslandsamt und hatte plötzlich Leute aus Lateinamerika und alle um mich herum und ich war, warum sind eigentlich alle aus der Welt neben mir und meine anderen Freunde sind unten. Und dann hieß es ja, Sie sind ja Ausländerin. Da habe ich gesagt, bin doch hier in die Schule gegangen. Ja, Sie sind Bildungsinländerin. Was zur Folge hatte, dass ich in meinem ganzen Studium immer befreundet war mit der internationalen Welt. Also ich war mit Argentiniern, Brasilianern befreundet und nicht mehr so viel mit Deutschen, weil ich immer beim Akademischen Auslandsamt war. Also für mich hatte es schöne Folgen. Ich war internationaler im Studium. Aber an sich ist es natürlich ein komischer Vorgang, dass man Menschen, die hier Abitur machen, erstmal nochmal zu denen bringt, die aus dem Ausland hierher kommen. Und mit diesem Bewusstsein bin ich groß geworden. Das ist jetzt bei den Generationen ja ganz anders. Die werden mit dem deutschen Pass geboren, die sind Deutsche, dürfen jetzt auch endlich Deutsche bleiben, müssen sich nicht mehr entscheiden. Aber meine Generation sollte schon im Bewusstsein eines Gastseins Teil dieser Gesellschaft sein. Also auch irgendwie immer, du gehörst dazu, aber nicht ganz.
Und wie war es dann in Kroatien, wenn Sie im Sommer in Urlaub fuhren? Und wie reagierten da die Menschen auf Sie, also Ihre kroatischen Verwandten?
Da war es wiederum, dass man dachte, wir sind wie die Abgegebenen. Also man hatte uns kurz abgegeben, damit wir dort Wohlstand oder was auch immer erlangen und zurückkommen und dort hier wieder weiter aufbauen. Das hatte umgekehrt wiederum das Gefühl, man kommt da gar nicht los. Also die hatten uns hierher gegeben, wir kamen zurück mit besseren Autos, bauten Häuser. Also natürlich waren das die Menschen, die dann auch ja die Mobilität hatten, die finanzielle vor allem auch. Dass man merkte, das waren die Aufsteiger. Und gleichzeitig sollte man dazugehören. Also zurückkommen, dazugehören, das dort wieder zurückbringen. Die hatten einen nie losgelassen.
Und als Kind haben Sie das auch schon so gemerkt?
Ich habe gemerkt, ich gehöre da dazu. Die haben mich ausgeliehen. Also ich habe irgendwie gemerkt, hier muss ich her, hier komme ich. Und die warten dann immer, dass wir kommen im Sommer und warten auch darauf, dass wir endlich wieder für immer zurückkommen. Das war schon wichtig für die hier.
Sie sind dann als Erwachsene, haben Sie auch eben erzählt, nochmal nach Zagreb gegangen. War das ein anderes Gefühl?
Es war ja dann schon anders, und das beschreibe ich ja auch in dem Buch in Restaurant Dalmatia, als der Krieg ausbrach. Also einfach als dieser Bürgerkrieg losging, war dort unten etwas passiert, an dem wir nicht teilhatten. Wir waren eben in Deutschland, wir haben es aus den Nachrichten gesehen, wir haben nicht vor Ort miterlebt, was das bedeutet. Und wenn wir dann kamen, waren wir nicht mehr richtig Teil dieser Gemeinschaft. Also da ist natürlich ein Bruch auch für meine Elterngeneration, die dann sagt, wir sind Kroaten, aber jetzt sind wir nicht mehr so Kroaten wie ihr. Also wir haben auch den Pass, aber wir haben diese Erfahrungen nicht, die jetzt die nationale Identität ausmachen. Und das habe ich dann auch im Restaurant Dalmatia gezeigt. Was heißt das eigentlich? Die einen verlieren dort unten die Zugehörigkeit zu einem Land, obwohl es immer noch ihr Land ist, aber sie haben die Erinnerung nicht. Und in Berlin wächst ein Land zusammen, aber da gehören sie auch nicht richtig rein, weil es wuchsen Ost- und Westdeutsche wieder zusammen, aber eher nicht die Migranten in das große Deutschland. Also da sind, glaube ich, ganz viele Leute für sich geblieben, ganz viele Gruppen von Menschen für sich geblieben.
2003 haben Sie mal gesagt, Sie fühlten sich als kroatische Autorin deutscher Sprache. Jetzt sind 10 Jahre vergangen. Wie ist Ihr Gefühl heute?
Es ist ja so viel passiert in den letzten 10 Jahren in Deutschland. Und damals habe ich das gesagt mit diesem Bewusstsein, also mit diesem Gastbewusstsein. Das würde ich jetzt mir nicht mehr nehmen lassen. Also ich würde jetzt schon sagen, ich bin eine deutsche Schriftstellerin deutscher Sprache mit auch kroatischen Inhalten und manchmal vielleicht auch kroatischer Sprache, wenn es mir wichtig ist, es einzubauen. Aber insofern hat sich für mich eben das, was deutsch ist, so sehr gewandelt, dass es mich inzwischen einschließen kann. Also das, was ich bin, möchte ich eben auch als Deutsch beanspruchen. Und diese letzten 10 Jahre, da ist so viel passiert in meiner Generation, auch das Selbstbewusstsein, dass wir einfach sagen, nee, wir haben eigentlich keine andere Heimat, wir haben keine zweite, wir haben keinen Exit und wir sind auch nicht Gäste. Wir sind halt Deutsch und ihr müsst damit umgehen, dass wir noch andere Dinge in uns tragen. Und das möchte ich jetzt als Autorin natürlich auch. In welcher anderen Sprache drücke ich mich denn aus? In keiner.
Jetzt nochmal zu den Inhalten Ihrer Bücher. Ganz viel Liebe kommt darin vor und immer wieder Liebe. Warum so viel Liebe? Ist das vielleicht auch etwas, was so kulturübergreifend eigentlich gleich ist oder gut gefasst werden kann?
Ich weiß gar nicht, ob es für mich so viel ist. Ist es wirklich so viel Liebe?
Ja, es geht ja auch zum Beispiel um die Liebe eines Kindes zu dem alten Großvater. Es eigentlich kommt sehr viel mit Liebe vor.
Ja, es stimmt insofern, als mich die Verbindung zwischen Menschen interessiert. Es ist schon die, sag mal, die einen haben einen spannenden Plot. Also mich interessiert eigentlich immer, was zwischen zwei Menschen passiert, oder? Aber ich finde dieses Glück und Unglück, sich zu lieben, also was dann innerhalb dieses Liebens alles möglich ist, an Gutem wie Schlechtem, das war für mich immer sehr dramatisch und aber auch poetisch. Und ich finde, das ist das, was uns am menschlichsten macht. Also neben, ja, man sagt immer, Sterben macht uns alle gleich, aber letztlich, wer wirklich liebt, das macht uns auch alle gleich. Es ist eben diese Verwundbarkeit im Lieben und dieses letztlich auch ausgeliefert sein, was das Leben mit sich bringen kann und unsere Wege, das dann zu kontrollieren oder wie wir manchmal probieren, das nicht so zuzulassen, dass die Liebe über uns waltet, wie wir auch manchmal nicht wollen, dass der Tod über uns walten kann, aber eben sie es doch tun. Und da mir der Tod noch mehr Angst macht als die Liebe, habe ich einfach die Liebe dann lieber im Mittelpunkt.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen mit der Schriftstellerin Jagoda Marinic. Migrationshintergrund, das ist jetzt ein Wort, das Sie gar nicht mögen. Bei jeder Gelegenheit weisen Sie darauf hin, dass das ein Wort ist, was man eigentlich streichen könnte. Warum?
Weil, Sie haben mich jetzt schön gefragt, ob ich heute eine deutsche Schriftstellerin deutscher Sprache bin oder mich so bezeichnen würde, und ich denke ja. Und genau dieses Wort Migrationshintergrund hat da für mich, ich habe das so gesagt, eigentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Meine Generation, wir wären, wenn wir uns jetzt einbürgern lassen würden, in diesem Sinn einfach Deutsche, statistisch in allem. Und man müsste mit unseren Problemen so umgehen, wie man eben mit sozialen Problemen umgeht oder anderen. Aber es gäbe nicht diese Markierung. Und für mich war bei Migrationshintergrund einfach immer die Frage, warum kommt ein Begriff aus diesen statistischen Bundesämtern? Also wie viele andere Begriffe finden denn da so in den Alltagssprachgebrauch hinüber? Das klingt so sachlich und nüchtern und meint aber auf eine gewisse Art einen Ausgliederungsprozess. Es sagt ihr nicht, und das mag ich nicht.
Welcher Begriff wäre denn passender? Sie haben ja eben das so schön gesagt, man hat eigentlich einen zusätzlichen Schatz, wenn man Vorfahren aus einem anderen Land hat.
Naja, ich glaube, da muss man keinen neuen Begriff erfinden. Der Deutsche und das Deutsche hat jetzt zusätzliche Schätze. Also ich glaube, dass man dann, so wie das Deutsche jetzt ist, mit vielen Menschen, deren Eltern aus anderen Ländern kommen, einfach auch die kulturellen Einflüsse sich in dieses Deutsche mischen werden. Und man muss das nicht immer extra benennen. Ich finde es persönlich jedoch schön. Ich mag auch, wenn die Amerikaner sagen, I'm Irish American. Also warum soll ich nicht auch die Wurzeln meiner Eltern transparent machen und irgendwie sagen, die sind auch Teil von mir. Ich bin auch kein Freund. Manche denken, ich bin dann besonders aufgeklärt, wenn ich eine Blindheit habe gegenüber der anderen Ethnien in den Menschen. Und das sehe ich nicht. Ich glaube nur, dass es wichtig ist zu sagen, es sind Deutsche und die haben eben auch starke irische Wurzeln oder sind auch in der Art, wie sie lieben, wie sie leben, wie sie feiern, haben sie trotzdem irische Traditionen, aber das gehört jetzt eben zu Deutschland und ist Teil des Deutschen.
Wird sie denn Deutsch-Türkin oder Deutsch-Kroatin oder Deutsch-Spanierin unterschreiben? Es hört sich nicht so nett an wie Irish American.
Ja, aber ich glaube, ich arbeite dann lieber daran, dass sich es irgendwann nett anhört. Also, dass wir damit unverkrampfter umgehen. Ich habe einen Schauspieler, den ich sehr liebe, der eben auch irische Wurzeln hat, amerikanischen Pass. Und wenn man ihn sagt, dann sagt, wie bist du kulturell, wo siehst du dich? Und er sagt immer, ich bin 100% irisch. Also in der Art, mein Charakter, meine Sturheit, das habe ich alles von meinen irischen Vorfahren. Und klar kann man sagen, man konstruiert dann wieder Kultur. Und ich kenne das auch und ich finde es auch spannend intellektuell. Aber im Leben komme ich damit nicht weiter. Da ist was, da ist eine andere Sprache, da sind andere Traditionen und ich komme mit den Bindestrichen ganz gut klar.
Da gibt es ja noch so Begriffe, zum Beispiel Mehrheitsgesellschaft, Leitkultur oder Dominanzgesellschaft, all das, was so beschreibt, was die Bio-Deutschen ausmacht. Wie schätzen Sie da diese Zusammenhänge ein?
Also die Leitkultur, da muss ich gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, dass wir durchaus eine Wertegemeinschaft sein müssen und dass wir uns über unsere Werte verständigen müssen. Da bin ich sehr dahinterher und ich merke auch gerade in der täglichen Arbeit, dass das wichtig ist, um das Vertrauen aller zu gewinnen. Leitkultur hat ja die Geschichte des Wortes. Für mich ist es nicht ein Begriff, mit dem ich arbeiten würde. Aber jetzt Mehrheitsgesellschaft finde ich nicht so schlimm, solange es im Moment eben die Realität beschreibt. Ich kann ja mit einem Begriff auch nicht eine Realität wegdiskutieren. Es gibt im Moment in vielen Städten eine Mehrheitsgesellschaft, so wie ich glaube, dass es in 10, 20 Jahren so nicht mehr aussehen wird. Wenn man jetzt schon sagt, bei den Schulklassen haben 67% der Kinder Migrationshintergrund, dann heißt das eben, 3/4 der Leute sind dann die Mehrheitsgesellschaft. Und dann ist irgendwann der Migrationshintergrund der sogenannte die Mehrheitsgesellschaft. Und dann ist das dann eben auch das Deutsche. Und das sieht dann so aus. Und ich glaube, dass in 10 Jahren die Mehrheitsgesellschaft eben hybride Kulturen haben wird, bikulturell oder mehrere. Es wird nicht diese Idee dessen, was die Leitkultur verkörpert, so geben, nein.
Wir sind ein mehrstimmiges Volk sozusagen, haben viele Stimmen. Brauchen wir einen Dirigenten, um das in einen wunderschönen Klang zu bringen oder kann das wirklich alles ausgehandelt werden?
Schwierige Frage. Ich glaube, dass wir aushandeln müssen. Demokratie lebt davon. Und in dem Moment, in dem ich in diese Passivität komme, in diesen Zustand, wo ich denke, da ist irgendein ganz großartiger Dirigent, da bringe ich eigentlich schon die Demokratie ins Wanken. Ich bin dann manchmal besorgt, weil ich denke, diese alten Mechanismen von Macht und Herrschaft und Abgeben waren ja so bequem. Und die Menschen sind immer wieder so leicht zu begeistern für Figuren, die ihnen das abnehmen würden, die sagen würden, jetzt geht's einfacher und dann kommt einer und der wird sagen und der wird's richten und der sagt, was hier los ist und wie es hier geht. Das macht mir mehr Sorgen, als wie viele Menschen genau hierher kommen und wie wir die integrieren. Oder wo ich mich halt frage, wie demokratisch sind wir geworden? Wie bewusst sind wir uns dessen, dass das Volk regiert und dass dieser Dirigent, von dem Sie sprechen, nur dafür da wäre, diese Interessen konzertant zu einem großen Ganzen zu kriegen und nicht, dass er uns sagt, wie wir zu sein haben. Und eigentliche Ziel ist eigentlich, aus den Partikularinteressen gemeinsame Interessen zu machen. Also, dass nicht nachher jede Ethnie so an ihrem Strang zieht, sondern dass wir ja schon als Gesellschaft an etwas größeren Dingen arbeiten und manche ethnische Dinge dann vielleicht auch so Platz finden, ohne gleich als große Bedrohung empfunden zu werden.
Eindeutig ist, Zuwanderung hat uns bereichert, das muss man ja ganz klar sagen. Die vielen, vielen Kulturen, die zu uns gekommen sind, haben uns viel gegeben. Und auch Schriftsteller, neue Schriftsteller, neue Schriftstellerinnen gegeben, was ja auch gut ist. Jetzt hat Maxim Biller ja in der Zeit einmal einen langen Artikel veröffentlicht. Maxim Biller ist Jahrgang 1960, also eine Generation älter als Sie, aber auch Zuwanderer aus Prag. Und der beschwert sich nun darüber, dass die Migrantenliteratur, dass die zu brav sei, zu angepasst sei und einfach keine eigene Stimme habe, ja, im Grunde genommen zu angepasst sei. Langweilig vielleicht auch. Jetzt, Ihre Bücher sind mal gar nicht langweilig und sind auch voll interessantester Persönlichkeiten. Aber trotzdem, wie ist Ihr Eindruck? Was würden Sie sagen?
Maxim Biller hat in diesem Essay natürlich so manches Klischee bedient. Die Geschichten von Migranten sind mindestens so komplex und haben so viele Themen wie jeder deutschsprachige andere Schriftsteller auch. Ich finde andererseits wiederum der Gedanke, dass hier manchmal zu viel Anpassung stattfindet, kann ich ab und zu nachvollziehen. Bei ihm finde ich aber jetzt Provokation aus Prinzip bringt mir auch nichts. Ich finde im Gegenteil eher, die Verlage und auch die Autoren sind selbstbewusst genug zu sagen, wir schreiben eigentlich über das, was im Moment in diesem Land passiert und es ist nicht minder wichtig als andere Dinge.
Ja, Maxim Biller hat ja schon ein bisschen auf die Wut zugespitzt.
Genau, ne? Warum ist denn der Migrant nur dann authentisch, wenn er wütend ist? Ja,
und ja, er schreibt dann, jeder zweite Rapper ohne Realschulabschluss, aber türkischer Herkunft, würde die Realität besser beschreiben als die Jungen und Mädchen aus den Chamisso-Besserungsanstalten. Und damit spielt er ja auf den Chamisso-Preis an, der Autorinnen auszeichnet und Autoren, die eingewandert sind und Deutsch erst erlernen mussten, also die also in einer fremden Sprache schreiben, einer erst einmal fremden Sprache. Und Biller findet die Rapper authentischer, denn er sagt, erstens will ein Rapper Geld verdienen, zweitens die ihn nervenden Deutschen zurücknerven und drittens vor allem der bleiben, der er ist, kein Ausländer, aber noch kein Deutscher. Das ist so seine Begründung, warum er die Chamisso-Migrantenliteratur nicht so gut findet. Der Chamisso-Preis ist aber eigentlich ein wichtiger Türöffner für viele Menschen hier, ne, die eingewandert sind. Ich fand ihn eigentlich sehr lobenswert bislang.
Ja, also da würde ich ihm insofern recht geben, als ich glaube, dass wenn wir Preise kreieren, die Türöffner sind und damit doch wieder diesen Gedanken, die brauchen da besondere Unterstützung. Also es ist ja so ein Gefühl von, ihr habt den Chamisso-Preis, aber ihr seid nicht mal auf der Shortlist vom Deutschen Buchpreis. Also entsteht ja so wirklich jetzt wieder eine Zwei-Klassen-Literatur. Die sind gut dafür, dass sie jetzt in der zweiten Sprache Deutsch schreiben. Und ich finde, das war am Anfang, glaube ich, so in seinen Anfängen gut gemeint und hat auch bis heute tolle Leute sind damit bepreist worden. Aber ich glaube nicht, dass es diese Leute ohne den Chamisso-Preis nicht geschafft hätten. Umgekehrt glaube ich, dass es langsam eher nach hinten losgeht. Dass man eher denkt, warum hat er jetzt nur einen Chamisso-Preis und wurde nicht auf die Longlist des Deutschen Buchpreises gesetzt. Ja, ich glaube, was ich ganz schwierig finde bei Maxim Biller, ist diese Idee, was er beschreibt, eben Jungs mit Migrationshintergrund und XY-Herkunft und die dann wütend sind, weil sie noch nicht Deutsche sind oder nicht Deutsche und eben auch nicht der Ausländer, der ihnen gesehen wird. Das finde ich so tragisch. Also das, wenn ich auch manchmal, wenn ich durch Mannheim sehe, wie sich diese jungen Menschen kleiden und was die Identitätsangebote sind, wo ich einfach denke, habt ihr denn wirklich alle nur diesen Ghetto-Rapper im Kopf, der seine Wut in die Welt rausschleudert? Ich finde im Gegenteil, dass wir oder ich hasse auch Vorbildfunktionen, aber dass wir viel mehr Identitätsangebote machen müssten an diese Männer, außer der wütende Hip-Hopper zu sein. Und wenn er dann nicht Erfolg hat, dann kann er immer noch der kriminelle Hip-Hopper werden. Und wenn er Erfolg hat, kann er aber auch der kriminelle Hip-Hopper werden. Also ich finde das so traurig, dass diese ganze Generation junger Männer so wenig andere junge Männer sagt, wo sie sehen, oh, guck mal, okay, Fatih Akin ist so jemand, der kann Filme machen oder der leitet eine Bank oder der ist Abgeordneter. Also dass sie einfach eine Palette von Kleidungsstilen, Verhaltensangeboten, Sprachangeboten, sie sind ja doch sehr festgelegt auf eine Art des sich hier Äußerns.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen mit der Schriftstellerin Jagoda Marinitsch. Jetzt von der Literatur noch mehr zur Politik. Sie mischen sich ja sehr gern ein und häufig auch sehr effektiv. Im November 2011 haben Sie zu dem gesamten Ausmaß der NSU-Mordserie auch etwas geschrieben, das Aufsehen erregte in der Frankfurter Rundschau. Da haben Sie zum Beispiel den Satz geschrieben, woher kommt das Schweigen all jener, die etwas vermutet hatten? Woher kommt dieses Schweigen? Woher kommt es?
Das ist eine ganz wichtige und für mich vielleicht die große Frage, die mich dazu geführt hat, letztlich politisch so in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe gemerkt, als diese NSU-Morde bekannt wurden und dann alle sagten, ich habe das nie gedacht, niemand hat es gedacht. Und dann war sowas in mir, aber irgendwie habe ich doch manchmal Sachen gedacht und habe doch dies und jenes gedacht, aber ich habe es nie in der Zeitung angeboten. Ich habe nie gedacht, es wäre Thema genug, um es aufzubringen, ohne in eine Ecke zu kommen, guck jetzt, unterstellt die hier wieder irgendwas und ist deutschenfeindlich. Und natürlich, was Maxim Biller auch meint mit diesen assimilierten Studiengängen der Chamissos, dass man eine Form von Selbstzensur betreibt. Was will eigentlich die Mehrheitsgesellschaft hören? Was wollen die Menschen hören, die diese und jene Position innehaben und entscheiden? Und man kann diese Stimme verinnerlichen. wenn ich dann in die Literatur gehe, das beschreibt Toni Morrison ganz schön, die sagt, schreibe ich eigentlich für den weißen Amerikaner oder schreibe ich für meine Erfahrungen und für meine Stimme? Denn die meisten schreiben ihre Romane so, dass auch der Weiße dann versteht, worüber er schreibt. Er erklärt dauernd dem potenziellen weißen Leser seine Welt. Statt einfach wie jeder weiße Leser seine Welt zu behaupten und in dieser Logik zu schreiben. Also wir haben sogar als Publikum Menschen, die nicht mal die Erfahrungen vielleicht interessieren, über die wir schreiben. Und hingegen haben wir die Erfahrungen der Menschen, die uns vielleicht jetzt interessieren würden, weil sie auch haben, nicht im Blick. Und diese Form von eine eigene Stimme finden oder zu bemerken, dass man sich selbst zensiert aus Angst, was man dort auslösen würde, das fand ich so zutiefst antidemokratisch. Also da habe ich eigentlich gedacht, ich tue alles das, was eigentlich die vorbildlichen oder deutschen Schriftsteller, die ich großartig fand, ob jetzt Heine oder nicht getan haben, die eben immer den Finger auf die Wunde gelegt haben, die immer gesagt haben, es geht jetzt nicht darum, ob ich geliebt werde für diesen Satz, es geht darum, ob er in irgendeiner Form eine Äußerung über die Welt ist, hinter der ich stehen kann. Und da sehe ich schon eine Gefahr, und bei den NSU-Morden war das so tragisch, dass ich dachte, 10 Jahre lang sagt keiner, warum sagt ihr eigentlich Dönermorde und wieso unterstellt ihr diesen Leuten eigentlich mafiöse Verstrickungen? Diese Selbstzensur, die dazu führt, dass alle potenziellen kritischen Stimmen niemals in den großen Medien Gehör gefunden haben. Und erst als diese Bombe hochflog, also erst wenn sich das Ding selbst in die Luft jagt, kriegen wir Licht darüber. Und nicht, weil wir sozusagen aus dem eigenen Dunkel eben diesen Mutmaßungen, weil wir es wagen, es zu riskieren, in die Öffentlichkeit zu tragen. Mhm.
Und ich fand dann auch ganz interessant Ihre Analyse. Ich hatte das vorher auch noch nie gehört und gelesen. Aber Sie schreiben dann auch, es ist kein Zufall, dass türkische Kleinunternehmer Opfer wurden. Also Selbstständige, keine, die sich angepasst haben oder ducken oder irgendwie den leichten Weg suchen, sondern die sich wirklich selbstständig gemacht haben. Was sagt das über Deutschland aus?
Ich habe das analysiert für eine Rede und war dann selbst erschüttert, denn neben eben dieser Markierung, dass sie türkeistimmig waren, bis auf ein Opfer, von dem sie aber trotzdem eigentlich dachten, er sei gebürtiger Türke, war es immer ein Kleinunternehmer. Und dann meinten einige, es könnte ja Zufall sein. Ich meinte, aber nehmen wir mal an, es ist nicht Zufall. Ja. Also Alice Schwarzer hat einen ganzen Artikel darüber geschrieben, ob jetzt dieser Amokläufer in Winnenden die Frauen, auf die er wild geschossen hat, bewusst erschossen hat. Also der feministische Diskurs hat zumindest die Brille. Und auch wenn wir nachher sagen, es war Zufall, saßen 17 Mädchen oder so und so viele Mädchen eben in den ersten Reihen. Aber bei den Migrationsthemen haben wir die Brille nicht mal, die solche Fragen stellen würde. Und ich habe gesagt, ich will das Gedankenspiel wagen, dass es die rechte Szene eben mehr stört, dass wir jetzt eine Einwanderungsgesellschaft sind, die sich normalisiert, wo Einwanderer sagen, okay, ich bleibe in Deutschland, ich gestalte es hier, ich werde Unternehmer, ich gründe meinen Laden. Ich habe dann natürlich auch einen Einfluss auf das Stadtbild. Also so der Mensch, der hier Umsatz macht, der stellt andere Leute ein. Ich werde plötzlich Arbeitgeber, nicht mehr nur, aber es ist ja auch ein größeres Selbstbewusstsein, auch wenn manche sagen, es ist ja nur ein Blumenladen, aber er ist der Chef in diesem Laden. Und es ist eigentlich ein Normalisierungsprozess für die Einwanderungsgesellschaft. Und ich fand es bezeichnend, dass sich die Aggression, also dieser Terror gegen solche Läden gerichtet hat. Gegen die Tatsache, dass Menschen hier ankommen und sagen, hier bin ich, hier gestalte ich mit, hier bin ich Chef, hier gestalte ich den Laden, den Namen, die Angebote so, wie ich innerhalb der Gesetze Deutschlands eben darf. Und das wäre ja eher so ein Schritt in die gute Richtung. Und dass wir an dieser Stelle diese Menschen sozusagen wieder verwundet haben. Die Familien so sehr, dass die Tochter ja gesagt hat, ich gehe jetzt in die Türkei zurück, in Anführungsstrichen. Ich war ja nie dort. Das finde ich wirklich schlimm und ich finde es unbeschreiblich eigentlich. Und dass wir auch immer wieder, wenn wir über Deutschland und Einwanderung reden, sagen, es läuft hier so vieles gut. Und das tut es auch, weil wir einfach eine hochorganisierte, sehr gut verwaltete Gesellschaft sind. Und gleichzeitig verschweigen wir, oder wenn man von einem anderen Land hören würde, hier wurde aber 10 Jahre lang gezielt gemordet und keiner hat es gemerkt, wäre natürlich die Frage, wie würden wir auf so ein Land blicken? Würden wir auch sagen, die haben keine Probleme mit Einwanderung oder gehen doch besonders gut damit um? Also unsere sind manchmal sehr schwer festzumachen. Und gerade weil diese Stimmen in den öffentlichen Diskursen schweigen oder überassimiliert sind manchmal.
Wenn Sie sagen, 2011 haben sich gefragt, ob Sie den Finger nicht stark genug auf die Wunde gelegt haben. Jetzt machen Sie das. Sie sind Leiterin des Interkulturellen Zentrums. Auf jeden Fall machen Sie sehr viel, um diese Situation zu ändern. Sie haben Aktionen gemacht, in denen Sie Zuwanderer in den Mittelpunkt gestellt haben, wie zum Beispiel die Aktion mit den lebenden Büchern, wo Sie einfach Menschen erzählen lassen über ihr Leben. Und das ist super spannend, weil die haben wirklich tolle Geschichten zu erzählen. Wollen Sie darstellen als Akteure hier in der deutschen Gesellschaft, die man auch wertschätzen muss, also nicht nur als Last empfinden soll, sondern eigentlich wertschätzen sollte? Woher kommt das, dass wir hier in Deutschland so ein gespaltenes Verhältnis zu Einwanderern haben? Wenn wir jemanden haben, der aus Australien kommt, das finden wir ganz toll. Aus Kroatien ist, naja, mittelmäßig. Ganz schlimm wird es dann, wenn es aus Afrika Zuwanderer sind. Die sind dann wirklich eine Last. Oder Rumänien, Bulgarien. Das ist natürlich für Sie, Sie müssen ja täglich damit umgehen, sicher auch ein Problem, oder?
Was darin sichtbar wird, ist eine unglaubliche Gewohnheit in der Hierarchisierung der Werte von Menschen. Und das ist eine sehr ungute Tradition, in der wir da einfach stehen. Und ich denke, wir haben aber durch die Geschichte die besten Mittel, Werkzeuge und ja auch vielleicht sogar ein gutes Bewusstsein, um damit umzugehen, um darauf hinweisen zu können. Das ist ja auch in anderen Gesellschaften so. In Kroatien gibt es dann auch, je nach sprachlichem Dialekt, ein Ranking. Wer ist Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster in dieser Reihe? Das heißt, Menschen stellen untereinander Hierarchien her, um sich irgendwie ihres Gebiets sicherer zu werden. Und ich glaube, egal wie viel wir auf Dialog und Aufklärung setzen, diese doch etwas archaischeren Mechanismen, die wirken in uns. Und in so einer großen Gesellschaft wie Deutschland mit dieser Geschichte ist es für mich aber besonders tragisch, also dass wir dann tatsächlich so viel Erinnerungskultur haben, dass wir so viel Aufklärungsarbeit leisten, dass wir so viele Gedenktage, Gedenkfeiern haben und es im Alltag aber nicht verstehen, dass auch gar keine Differenzierung stattfindet. Also es ist den Leuten egal, ob das Kind hier in dritter Generation geboren wird oder ob jemand 3 Jahre hergekommen ist oder ob jemand 3 Tage. Es kommt dann alles in so einen Topf vom Klischee-Migranten. Weil wir alles so strukturieren, kommt sozusagen jemand Neues, dann muss der da sofort reinpassen. Und wenn er da nicht reinpasst, dann hat er ja ein Problem. Wir sind so gut organisiert, also quasi unsere größte Stärke bringt dann solche Schwächen mit sich, dass dann Leute außen vor bleiben, die nicht genau da reinpassen und wir nicht lebendig genug sind zu sagen, hier passiert irgendwas und vielleicht müsste man unseren Kreis weiten, unsere Strukturen ändern und viele sprechen dann von Inklusion.
Wir sind sehr problemorientiert.
Und wir sind total problemorientiert, genau, weil der bringt vielleicht einfach was Neues mit. Ich sage ja jetzt nicht mal was anderes, er bringt erstmal was Neues mit und wir können damit nicht umgehen, weil unsere Struktur, ich habe keinen Ordner dafür, ich habe keinen Hefter und ich habe keinen Vorgang dafür. Und diese Bedürfnisse, alles abzuheften, wie es mal war, ist für mich eben auch tödlich. Gerade für Länder, die urban sein wollen, die divers sein wollen, die interessant sein wollen auf Dauer und ihre Unterschiedlichkeiten für alle gewinnbringend, auch für dieses Land gewinnbringend organisieren wollen. Bei Migranten ist es für mich langsam fast schon nicht mehr nachvollziehbar. Wenn man guckt, wie viele Leute da kommen, die wir jetzt jenseits des Brauchens, ja, darüber kann man auch sehr kritisch reden, aber dass wir es nicht unterscheiden können, ob jetzt über mich geredet wird, die ich hier geboren und aufgewachsen bin, oder über andere Menschen, die seit 20 Jahren hier leben. Das ist auch der große Frust. Also, dass ganz viele sagen, ich bin doch hier schon 30 Jahre, wie lange bin ich eigentlich noch euer Migrant? Die Schwierigkeit ist, wann gehört man dazu? Und wenn man dann nicht klar definiert hat, zu was man dazugehört, entscheiden eben ein paar Menschen auch, ich gehöre dann eben nicht dazu.
Ja. Ich finde auch immer, dass die einen sind Abenteurer, die haben sich was getraut, ja, die sind ausgewandert und die anderen sind halt Armutsmigranten oder wie man sie noch nennen mag.
Aber die sind doch auch Abenteurer. Also das ist auch für mich so dieser schlechte Ruf der Armutsmigranten. Das sind Menschen, die wegen ihrer Armut sich auf den Weg machen. Und wenn Analphabeten kommen, dann denke ich, umso bewundernswerter, wenn man systemische Therapeuten fragt. Was für Kompetenzen muss ein Mensch, der nicht lesen, nicht schreiben, nicht rechnen, keinen Schulabschluss hat, haben, um hierher zu kommen und ein Leben aufzubauen? Der muss doch mit ganz vielen Kompetenzen hier ankommen. Und es wäre doch unser Job zu gucken, wie können wir diese Kompetenzen jetzt dafür nutzen. Die haben bis jetzt gelernt, es nur für ihren Überlebenskampf zu nutzen. Aber es ist ja wie mit traumatisierten Menschen. Die haben Traumata und im Trauma eben auch Kompetenzen entwickelt, die sie dann im Alltag umgekehrt als Stärken leben dürften. Und wenn wir lernen könnten, so damit umzugehen. Auch diese Zweiklassengesellschaft, da kommt der Armutsmigrant, dann kommt der ungebildete Migrant und dann kommt endlich der, den wir alle wollen, mit 10 Diplomen. Der darf dann aber trotzdem nichts mit besonderer Relevanz, weil wenn er redet, hört man, dass er Ausländer ist oder er hat einen Akzent und sein Komma sitzt nicht an der richtigen Stelle. Wir haben dann auch wieder Vorbehalte und die dürfen ja dann auch nicht die Arbeit machen, die sie arbeiten wollen. Viele Spanier, die hierher kommen, sagen jetzt, die Arbeit hätte ich auch in Spanien machen können. Ich wurde angeworben als Fachkraft, ich bin jetzt Kellner. Wir haben da schon schwierige Ansätze, wo wir in der Theorie sagen, ja, wir wollen das, aber in der Praxis will ich nicht, dass so einer meine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit macht, weil da muss ich ja dauernd drüber lesen. Und also wie gehen wir damit um?
Deswegen haben Sie ja da so dafür gekämpft in Heidelberg, dass es so ein interkulturelles Zentrum gibt oder auch ein Welcome Center. Vielleicht können Sie kurz mal erklären, wie das aufgebaut ist und welche Funktionen das hat.
Also wir haben da tatsächlich, finde ich, was sehr Besonderes erkämpft, was auch durch die Sternstunden, also dass manchmal so zwei, drei Dinge gleichzeitig laufen und das Modewort Synergie dann mal wirklich gelebt werden konnte. Bundesweit gibt es ja die Bewegung, Welcome Center zu gründen, und normalerweise sind das Außenbereiche oder Außenstellen der Ausländerbehörden, die sich dann um diese sehr gewünschten Fach- und Führungskräfte kümmern. Und bei uns war es so, dass von unserer Seite aus beim Dezernat für Integration das interkulturelle Zentrum auf den Weg gebracht worden war, dessen Leiterin ich bin und war, und auf der anderen Seite die Ausländerbehörde auch so ein Welcome Center wollte. Und wir saßen dann eben alle mal in großer Runde mit der Stadtspitze, mit Herrn Würzner, mit Herrn Erichson, Leiter Ausländerbehörde, Leiterin, Frau de Witt, Herr Küster, ich. Und wir saßen zusammen und ja, okay, was machen wir jetzt? Wir haben hier gerade zwei Dinge, die nebeneinander entstehen und haben letztlich nichts miteinander zu tun, obwohl wir vielleicht auch ähnliche Zielgruppen haben. Und haben dann den Beschluss gefasst, ja, wir müssen das eigentlich zusammendenken, wir müssen es auch unter einem Dach denken. Herr Würzner prägte dann auch so, er will ein Dach, ein Eingang verschiedener Dienstleistungen. Also er wollte einfach wirklich, dass wir uns jeder überlegen, was von uns ausgehen kann für die Stadt, für die Menschen, die herkommen. Und eben auch, wie bringe ich Alt-Heidelberger und Neu-Heidelberger zusammen, also wie schaffe ich in diesem Haus Begegnung. Und dann tatsächlich mit der Idee, es anders als andere Städte zu denken. Eben nicht nur Fach- und Führungskräfte, sondern dann auch Flüchtlinge. Wir werden in dem Haus auch Flüchtlinge willkommen heißen. Wir werden auch manchmal eine Abschiebung machen müssen. Das gehört dazu, aber die wird dann auch vom Bund beschlossen. Und dann müssen wir uns halt überlegen, wie wir damit umgehen. Also wie wir sowas menschenwürdig machen innerhalb unserer Gesetze. Wir sind ja keine Utopiestation. Wir können auch nicht bieten, was es nicht gibt. Aber wir können uns vielleicht einen menschlicheren Weg finden, damit umzugehen.
Und konkret, wie sieht das aus? Ist dann die Ausländerbehörde integriert in das Welcome und interkulturelle Zentrum?
Genau, das Dach ist dann sozusagen das International Welcome Center und wir sind dann zwei Einheiten. Links oder rechts dann jeweils ist einmal das interkulturelle Zentrum und die Ausländerbehörde. Wir sind aber dann in dem Kesselhaus, das ist ein eigenständiges Haus im Landfriedkomplex in Heidelberg, eine der ältesten Tabakfabriken Deutschlands. Da läuft das so, dass man eigentlich reinkommt, rechts ist ein Café, links ist aber auch der Service Point der Ausländerbehörde für die ersten Fragen, für die Termine. Dann geht man hoch und es sind die Sachbearbeiter der Ausländerbehörde. Gleichzeitig ist rechts ein Café mit internationaler Presse, wo man sitzen kann wie in jedem anderen oder auch mal so ein größeres Treffen dort machen kann. Abends verwandelt sich das Ganze dann in einen Veranstaltungsraum. Das Café wird dann unsere Bar mit quasi Barbetrieb und wir können dann eben solche verschiedenen Formate für die Bürgerinnen anbieten, also auch in allen Sparten, Lesung, Konzert, kleine Theaterstücke, Podiumsdiskussion, was eben zu den Themen gehört. Und unsere Büros sind dann oben rechts in einem Raum, der als Kommunikationsraum gedacht ist. Also die Büros sind alle an den Rändern und führen alle über einen großen Kommunikationsplatz, an dem wir auch wieder dieses Angebot machen wollen, hier darf geredet werden. Und der Ausländermigrationsrat, also das politische Gremium der Stadt, ist auch in diesem Haus untergebracht.
Und wie ist es so? Also in anderen Städten sind ja Ausländerbehörden sehr oft gefürchtete Institutionen. Wie läuft das in Heidelberg?
Ja, wir wollen diese Furcht eben mal aus den Knochen bringen. Also das ist natürlich ein Thema und wir wollen da auch nichts schönreden. Also selbst die Frau de Witt, die Leiterin der Ausländerbehörde, sagt immer, es war jahrzehntelang anders. Es gab jahrzehntelang eine defensive Einwanderungspolitik und das hat sich in den Behörden natürlich gezeigt. Und dieser Wandel zu Willkommensbehörden, der in den letzten 10 Jahren passiert, dass wir sagen, doch, bei uns sind schon längst viele Menschen eingewandert und es werden noch mehr und wir gehen jetzt damit anders um. Es ist Teil unserer nationalen Identität. Das ist ein Sinneswandel und auch ein Bewusstseinswandel, der muss in jedem Mitarbeiter am Ende geschehen. Und der muss aber auch beim Bund geschehen, der muss auch bei der Gesetzgebung, weil sie sind ja oft auch Vollstrecker. Das heißt, es muss dieses Land sich darüber wiederum einigen, was können wir diesen Menschen bieten. Und wir können dafür sorgen, dass sie erleichterten Zugang zu Kindergärten haben, dass wir ihnen helfen bei Wohnungen, dass wir ihnen helfen bei, wo gehe ich zu IKEA, wie komme ich hier an, wo finde ich Ärzte, wie finde ich Anschluss zu Vereinen, wie finde ich Übersetzer. Das können wir helfen. Und am Ende geht es aber auch darum, dass diese Behörden nicht mehr mit so einer eher abschreckenden Haltung diese Sachen erledigen, sondern dass sie sagen, ich bin jetzt Teil eines Landes, das eine Willkommenskultur hat, auch gegenüber den Menschen, die hierher kommen.
Gab es eigentlich damals oder vor einem Jahr noch Gegenwind, bevor das eröffnet wurde?
Gegenwind.
Also Heidelberg ist ja eigentlich eine sehr offene Stadt, kann man schon sagen. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich nicht so leicht gewesen, so ein interkulturelles Zentrum da einzurichten.
Also ich sage das immer so, die Forderung ist 20 Jahre alt. Und das heißt, seit 20 Jahren fordert der Ausländer-Migrationsrat so ein Haus. Und Ich würde sagen, wir sind jetzt durch die Arbeit der letzten 6 Jahre, also auch mit all den Prozessen mit dem kommunalen Integrationsplan, die damals begann, so weit, dass wir wissen, wir wollen als Stadt auch was dafür tun. Aber man kann natürlich auch sagen, wir sind so international und wir brauchen nichts. Und das war was, wo ich von Anfang an dachte, das sollten wir uns nochmal überdenken. Ist es nicht eher so, dass wir durch unsere privilegierte Situation, die wir haben, letztlich eine Art Labor sein können, auch ein Probierfeld, wo wir sagen, wir machen mal Sachen vor und berichten dann in der Republik darüber und sprechen mit anderen, was ist denn für euch interessant, was ist denn denkbar. Wir haben eine privilegierte Arbeitssituation teilweise und wir können wie keine andere Stadt das Thema weg vom Defizit bringen. Also es ist eben nicht so, dass bei Migrationsthemen so oft sind wir gleich bei der sozialen Frage und wir sind sofort bei Problemen. Und wir haben in Heidelberg die Möglichkeit, das ganze Thema eben so zu denken, was wir eben sagen, mit Vielfalt und mit ja, urbanen Stadtgesellschaften, Migrationsgesellschaften und nicht nur von, welche Probleme haben wir bei dem Thema.
Sie haben ja auch ganz bewusst gesagt, interkulturelles Zentrum soll es heißen und nicht etwa Integrationszentrum. Das war ja eine bewusste Entscheidung, ne?
Ja, also Integration ist sowieso so ein Begriff, der wird ja die nächsten 10 Jahre auch weiter diskutiert werden. Inklusion ist gerade so ein Gegenangebot, was ich auch wiederum schwierig finde, weil sozusagen bei allen Menschen, wo man ein bisschen helfen muss, dass sie zu ihren Rechten kommen, wirft man ja auch alle so in einen Topf, Frauen und Menschen mit Behinderungen und Migranten. Also es sind ja so unterschiedliche Erfahrungen und Bedürfnisse, die wir da mit den gleichen Strategien einholen wollen. Aber Integrationszentrum, nein. Haus der Kulturen der Welt in Berlin ist so ein großes Vorbild, mit dem ich damals auch angetreten bin vor dem Gemeinderat und gesagt habe, wir brauchen eigentlich im Süden Deutschlands sowas wie eine kleine Schwester davon, die eben auf teilweise postnationalen, transkulturellen auch Konzepten aufbaut und die Menschen zusammenbringt.
Ein Punkt noch, der mir wichtig ist, Sie sind ja mit der aktuellen Regelung der doppelten Staatsbürgerschaft nicht zufrieden. Sie haben sogar einen offenen Brief geschrieben an Sigmar Gabriel. Warum?
Ich habe diesen Brief geschrieben, weil die SPD damals die doppelte Staatsbürgerschaft viel weiter gedacht hatte. Und sie hätte Menschen wie meine Eltern, die hier 3, 4 Jahrzehnte leben, auf jeden Fall mit in dieses Staatsbürgerschaftsgesetz mit reingenommen. Das heißt, das, was dieser Kompromiss jetzt mit unserer jetzigen Regierung ist, nämlich die Abschaffung der Optionspflicht, das ist für mich immer die lustigste Politik. Da werden Dinge abgeschafft, die man vor 10 Jahren sozusagen eher minderwertig gut eingeführt hat, schafft sie dann ab und sagt, wir haben was ganz Großes geleistet. Also diese Optionspflicht für Kinder, die hier aufwachsen und 21 werden, die war für mich immer schon ein falsches Gesetz, dass ich Kindern rückwirkend nochmal sage, du bist aber nicht Deutscher. Und das abzuschaffen, das hätte ich jetzt eher für unter ferner Liefen, muss das passieren, verbucht und nicht als großen Erfolg dieser jetzigen großen Koalition. Und der Fehler darin liegt natürlich zu sagen, Menschen, die hier 4 Dekaden leben und arbeiten, und es betrifft jetzt gar nicht meine Familie oder EU-Bürger, es betrifft natürlich vor allem türkeistämmige Menschen, da zu sagen, ihr seid aber nicht Deutsch und ihr kriegt keinen deutschen Pass, es sei denn, ihr hört auf. Also diese ganzen Auflagen, die Menschen haben, die 4 Jahrzehnte hier leben und gearbeitet haben, das Land mit aufgebaut haben, hier wahrscheinlich auch sterben werden, fand ich falsch. Also ich glaube, wenn Deutschland wirklich Einwanderungsland sein möchte, was es ja jetzt möchte, dann muss es auch verstehen, dass es zum Einwanderungsland eigentlich vor 4 Dekaden geworden ist, als die CDU nämlich wirtschaftspolitisch klug genug war, die Leute hierher kommen zu lassen. Und wir sind auch jetzt wieder wirtschaftspolitisch klug genug, sie herkommen zu lassen und müssen dann auch eine Identitätspolitik machen, die das anerkennen kann. Also es können nicht alle Gäste sein, die ein Land aufbauen.
Sehr, ja. Sehr schwierig, ja. Ja, wir kommen jetzt zum Ende. Frau Marinic, Sie machen den Spagat zwischen Kultur und Politik, aber auch zwischen Arbeit und Schriftstellerei, Ihrem Autorendasein. Wie machen Sie das im Konkreten? Sie arbeiten ja eigentlich den ganzen Tag. Wann schreiben Sie?
Ich schreibe nach wie vor nachts. Und das war schon immer so. Also das war auch so, als ich jetzt nicht diese städtische Stelle hatte. Ich war immer eine Nachtschreiberin. Das heißt, im Winter habe ich wesentlich mehr Stunden, weil es früher dunkel wird als im Sommer. Ich habe immer den größten Teil meines Schreibens in Winterzeiten gemacht, weil ich die Dunkelheit brauche. Ich brauche Dunkelheit und richtig, richtig gut wird es erst, wenn die meisten anderen Menschen schlafen oder feiern. Aber wenn sie mich nicht anrufen. Also ich brauche diese Isolation und die Dunkelheit.
Und brauchen Sie auch Schlaf?
Ja, ich muss anerkennen. Also ich wollte ihn nicht brauchen. Ich habe auch jetzt 2,5 Jahre sehr gekämpft, irgendwie mit 5 Stunden, manchmal auch 3 zurechtzukommen. Aber es nagt dann schon an den Nerven. Also ich muss mich da schon ein bisschen einpendeln. Aber ich glaube auch, dass sozusagen meine Arbeit im interkulturellen Zentrum ist einfach so schnell gewachsen. Und ich war lange allein, dass wenn ich sozusagen dann die Menschen habe, die jetzt für Teile dann zuständig sein werden, ich dann auch wieder auf einen normalen Arbeitstag zurückschrauben kann und dann geht das schon. Also man kann, es gibt ja auch viele Autoren, die auch andere Dinge tun. Das ist ja ein sehr deutsches Bild wiederum, dass der Autor den ganzen Tag träumt und eine Blockade hat und spitzweg im Bett sitzt und zeichnet und nichts tut. Ich kenne sehr viele Autoren in Kroatien beispielsweise, arbeiten fast alle Autoren als Lektoren oder sind Verleger oder es ist gar nicht so untypisch in so manchen anderen Ländern. Also es ist nicht so üblich wie in Deutschland, dass man nur auf sich und sein Schreiben geworfen ist, was ich als Gefängnis empfand, als ich so gelebt habe. Und ich habe auch damals schon an den Unis unterrichtet und Zeitungen geschrieben und Theaterstücke gemacht und Kulturprojekte. Und dieses Schreibtischleben, da sind, glaube ich, ganz wenige dafür geboren.